ist Donnerstag, der 25. Juli 2024. Willkommen zur 299. Folge der Mikroökonomen. Hallo Johannes, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Wir haben heute vier Themen zur Besprechung. Als da wären der Markt für Grünstromzertifikate, den Johannes sich angucken wird. Ich habe mich nochmal mit dem Staruk beschäftigt, von dem ihr ja jetzt mittlerweile alle wisst, was es ist. Da gibt es einen neuen Fall, die Warta AG, diese Batterietypen. Das werden wir uns nochmal näher angucken, das Staruk nochmal kurz erklären. Dann Johannes, China hortet Rohstoffe. Warum auch immer, werden wir uns auch nochmal angucken, ist auch gerade so eine ökonomische Diskussion, ob man nicht mehr Vorräte anlegen sollte. China hat sie längst beantwortet. Und dann habe ich noch das schöne Thema, China liefert nicht. Da geht es so ein bisschen um mediale Wahrnehmung und das dritte Plenum. Also im Grunde erkläre ich eigentlich erstmal nur, was das Plenum ist, damit wir da alle überhaupt folgen können, was da gerade besprochen wird. In dem Sinne kommen wir dann zu unseren allgemeinen Hinweisen. Ja, also Covid ist dann auch endlich mal vorbei. Irgendwie 2 Wochen Covid, 3 Wochen Husten danach. Also das war ja echt eine ziemlich anstrengende Geschichte, aber habe ich jetzt auch abgehakt. Ansonsten haben wir unsere Newsletter auslandsbericht.de und micronews.de. Irgendwie bin ich bei beiden, glaube ich, in der Bringschuld, die ich dann demnächst mal einlösen muss. Und wir haben aktuell im Premium-Feed der Mikroökonomen 2 Aufnahmen. Das ist einmal mit Marcel Weiß zum Thema AI, also künstliche Intelligenz. So ein allgemeiner Überblick, auch was gerade so die Möglichkeiten der EU dahingehend wären. Natürlich nimmt man sie nicht in Anspruch, sondern wir können nur gute Ratschläge geben. Und mit Jürgen Weiß zur Kundensicherheit im Banking, was da so passiert, wenn ihr eine Überweisung macht. Und dann haben wir bei der Foreign Times mit Alexander Clarkson so eine kurze Besprechung dessen, was da so bei der EU-Wahl gelaufen ist und wie wir das so zu sehen haben oder zumindest wie wir es einschätzen. Und all das wird möglich durch eure Spenden-Premium-Abos, Daueraufträge und den guten Zuspruch und die Verteilung in den sozialen Netzwerken, für die wir uns dann auch entsprechend recht herzlich bedanken. Wenn ihr da dann noch ein paar Hinweise, Ideen und Sonstiges habt. In letzter Zeit wurde ja Reddit häufiger mal genutzt. Ansonsten haben wir aber auch noch E-Mail, mh@mikroökonomen.de. Und wie gesagt, soziale Netzwerke, Reddit, Twitter, Mastodon, wo man uns so finden möchte, jeweils als Mikroökonomen mit OE. So, und dann gibt es das schöne Thema, über das wir heute nicht sprechen. Johannes?
Das ist der Haushaltsentwurf. Ich habe es mir auch, bis auf, dass ich einen Podcast angehört habe, nicht wirklich mit beschäftigt, weil ich das auch nicht will. Wir waren sicher, dass wir noch zu Genüge Gelegenheit haben, uns damit auseinanderzusetzen, wenn das dann auch im Bundestag ist und ja.
Ist ja auch erstmal nur ein Entwurf und der Rest, ja, da geht das fröhlich weiter. Dann kommen wir doch gleich mal zu dem Markt für Grünstromzertifikate. Warum sprechen wir denn überhaupt darüber? Ist da was passiert?
Ja, es ist ein Markt, der nicht so funktioniert, wie er eigentlich sollte. Es ist auch ein Markt, von dem wahrscheinlich nicht so viele wissen, dass er überhaupt existiert und wie er funktioniert. Deswegen wollte ich den schon länger mal reinnehmen und heute ist der Tag. Wir können ja, wenn wir wollen, bei unseren Stromanbietern einen 100% Grünstromtarif abschließen. Oder es gibt auch Firmen, die schreiben dann auf ihre Produkte. Ich habe hier gerade so eine Mio-Mio-Mate stehen, da steht dann mit 100% Ökostrom produziert. Ist die Frage, wie kann das funktionieren? Weil es ja, also es gibt ja Stunden und auch Tage, an denen gibt es einfach keinen Grünstrom im Netz. Da haben wir 100% fossil und noch ein bisschen Importe. Es funktioniert so, dass eine erneuerbare Energienanlage, also Wind, Solar, Biogas, Wasserkraft und Geothermie in Europa, wenn die eine Megawattstunde an Strom produziert, irgendwann im Jahr, dann kriegt die von der zuständigen Behörde einen sogenannten Herkunftsnachweis. Im Englischen heißen die Dinger Guarantees of Origin. In Amerika gibt es das auch, da heißen sie Renewable Energy Certificates. Also immer ein bisschen der andere Name, ist aber genau das gleiche. Die Idee ist, dass der Produzent von dieser Megawattstunde erneuerbarem Strom dieses Zertifikat vom Staat, also vom Netzbetreiber, wo er den Strom einspeist, dann bekommt und das dann verkaufen kann. Und dann kann sich jetzt eine Firma, also hier die Mio Mio Mate, kann sich dann mit solchen Herkunftsnachweisen eindecken, kann diese kaufen und die in dem Register, da gibt es ein zentrales europäisches Register, und kann die dann löschen. Also die sind quasi verbraucht. Und dann kann die Firma oder auch dann die Stadtwerke, bei der ihr den Grünstromtarif habt, sagen so, ihr habt jetzt 100% Ökostrom verwendet. Also es ist von der Menge her, muss es gedeckt sein, aber es ist halt nicht zu allen Zeitpunkten gedeckt. Es gibt in Deutschland ein bisschen die Besonderheit, weil wir ja diese Förderung mit dem Erneuerbare Energiengesetz haben, dass Wind- und Solarparks über das Erneuerbare Energiengesetz eine feste Einspeisevergütung haben und wir dadurch einen Fördermechanismus geschaffen haben, dass es Anlagen, die in dieser Förderung über das Erneuerbare Energiengesetz drin sind, die kriegen diese Herkunftsnachweise nicht, weil das wäre dann eine Doppelförderung, wenn die dann auch noch verkaufen könnten. Das heißt, in Deutschland, eine Firma weiß, wie grün der Strommix ist, das waren letztes Jahr, waren es glaube 51%. Und das heißt, die Firma muss dann, also ein Hersteller muss dann, wenn er jetzt nicht irgendwie, also wenn er Strom nur direkt aus dem Netz kauft, muss dann für die restlichen 49% noch solche Herkunftsnachweise kaufen. Die kommen dann aber halt zum Teil aus Norwegen vor allem und Schweden, also aus den skandinavischen Ländern. Die können auch aus Spanien oder Italien kommen, je nachdem, wer diese Dinger gerade verkauft. Insgesamt europaweit ist Norwegen der größte Lieferant, weil die so einen sauberen Strommix haben. Vor allem haben die sehr viel Wasserkraft. Und so ist 40% des Angebots an diesen Grünstromzertifikaten in Europa, was so gehandelt wird, aus Norwegen. Die gelten immer für ein Jahr, also eine Megawattstunde an produziertem Strom in einem bestimmten Jahr. Und da haben wir auch schon das erste Problem. Dass jetzt eine Firma, die beispielsweise in Spanien sitzt, sich solche Zertifikate aus Norwegen kaufen kann, obwohl es keine physischen Lieferungen von Strom aus Norwegen nach Spanien gibt. Aber dazu kommen wir gleich auch noch. Es hat hier jetzt in den letzten 12 Monaten einen starken Preisverfall gegeben. In 2022 hatten wir immer Preise von so 2 Euro pro Megawattstunde, hatten dann letztes Jahr im Sommer 8, 9 Euro pro Megawattstunde und sind jetzt wieder bei 2 Euro. Zum Vergleich, also eine Megawattstunde Grünstrom verkauft man derzeit in Europa für so ungefähr 70 Euro pro Megawattstunde. Das heißt, diese 2 Euro zusätzlich, die ein Energieproduzent jetzt noch bekommen kann zu seinen Stromverkaufserlösen drauf, das ist nicht so das Wahre, das ist relativ wenig. Da haben wir auch schon ein weiteres Problem. Also das hatte man damals eingeführt, um eben einen Anreiz zu schaffen, dass erneuerbare Energienanlagen Geld einnehmen können und dass man dadurch den Ausbau fördert. Aber dafür sind die Preise doch dann zu niedrig. Deswegen gibt es auch kaum Ausbau an zusätzlichen erneuerbaren Energien. Und das ist ja genau das, was man mit so einem Anreizschema eigentlich wollte, dass es mehr zugebaut wird durch diesen Fördermechanismus. Es ist einfach zu wenig Geld, es lohnt sich nicht. Der ganz normale wirtschaftliche Erlös, den ich für den Strom bekomme, deutlich höher und das einzig Relevante. Und dann gibt's, ich habe es erwähnt, dieses Problem der physischen Entsprechung. Also es ist, und das ist so der Hauptkritikpunkt, dass in Stunden oder in Tagen, wo eben sehr viel Grünstrom produziert wird in einem Jahr, sind so Zertifikate en masse vorhanden und die können dann verkauft werden und dann kann ich sagen, ich hätte jetzt wie ein ganzes Jahr an grünem Strom verbraucht, aber es ist nicht eine physische Entsprechung dahinter. Ganz kurios wird die Sache, also ich habe erwähnt, ich kann die Sachen von Norwegen, weil dieser Markt europaweit gilt, ich kann die Sachen von Norwegen nach Spanien verkaufen und rückwärts. Ganz kurios wird die Sache, wenn wir Island mit reinnehmen, weil Island ist tatsächlich in diesem Markt drin. Das heißt, Island hat durch seine Geothermie fast 100% erneuerbares Stromnetz und verkauft jetzt fröhlich diese Herkunftsnachweise nach Europa. Es gibt aber keine Stromleitung zwischen Island und dem Kontinent. Das heißt, ich kann mich hier jetzt als Firma hinstellen und sagen, ich habe ganz viel grünen Strom an dich verkauft oder mit ganz viel grünem Strom produziert und mir Herkunftsnachweise aus Island kaufen. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Von der Seriosität kommen wir da sogar schon in die Nähe von Carbon Offsets. Es gab dann mal eine Zeit lang, als die Kritik sehr laut wurde, ich glaube jetzt im Winter war das, dass man Island aus diesem Markt tatsächlich rausgenommen hat, weil man gesagt hat, ja, es kann es ja irgendwie überhaupt nicht sein. Sie sind aber inzwischen wieder drin. Also das war nur für ein paar Monate, dass man die da rausgenommen hatte. Und ein weiteres großes Problem ist, dass es unter Umständen zu Doppelzählungen kommt. Also diese Zertifikate, das sind die, die dann auch Firmen verwenden müssen, um in ihrem Jahresabschluss und in ihrem Nachhaltigkeitsbericht, den ja jetzt alle anfertigen müssen, ihre Klimaziele zu reporten und ihren Fortschritt, den sie in Richtung Paris Agreement machen. Das heißt, es ist wichtig, dass wenn also eine Megawattstunde irgendwo produziert wird an grünem Strom, dass dafür wirklich dieses Zertifikat dann nur bei einer Firma in der Bilanz auftaucht am Jahresende. Zum Teil gibt es da aber Doppelzählungen. Also auch wieder in Island haben wir einige Aluminiumhütten, die dort sind, weil die Energie dort eben so günstig ist und Aluminium sehr viel Energie braucht. Und die schreiben sich dann in die Bilanz, ja klar, wir sind ja auf Island hier, das Netz ist irgendwie 90% erneuerbar, deswegen machen wir komplett nachhaltige Aluminiumproduktion. Sie haben aber die Zertifikate gar nicht. In Norwegen gibt es den gleichen Fall, dass, wenn man sich anguckt, die größten Stromverbraucher in Norwegen, die Firmen, und dann anguckt, wie viel Herkunftsnachweise hat Norwegen exportiert, beziehungsweise wie viel verbleiben damit dann netto im eigenen Land, dann deckt sich das nicht. Also die Firmen, die schreiben in Norwegen alle, ja, wir haben hier so einen grünen Strommix und wir sind so nachhaltig, aber diese Energie, die sie verbrauchen, das ist deutlich mehr als das, was überhaupt an Herkunftsnachweisen da ist. Also auch hier haben wir so eine Doppelzählung, was ja jedem guten Accounting widerspricht. Deswegen ist es so ein bisschen eine schwierige Geschichte, vor allem wenn es um diese Nachhaltigkeitsreports geht, geht dann schon auch in so Richtung Greenwashing, kann man fast sagen. Auf der anderen Seite ist es jetzt insgesamt, würde ich sagen, für die Energiewende in Europa nicht so dramatisch insgesamt, weil dieser Markt relativ unbedeutend ist, weil die eben so günstig sind. Die sind auch deswegen so günstig, weil die Nachfrage gerade auch so nach Grünstromverträgen von Verbrauchern dann doch relativ gering ist oder deutlich geringer als das Angebot, was an Herkunftsnachweisen da wäre. Es gibt eigentlich so ein paar Möglichkeiten, wie man das Ganze fixen könnte. Zunächst mal diese Problematik, dass ich auch eine physische Entsprechung habe, eine physische Lieferung, könnte ich dadurch erreichen, dass ich eine regionale Einschränkung mache. Also ich habe dann wirklich meine Strompreiszone, beispielsweise dann in Spanien, und das heißt dann, dass innerhalb von Spanien auch nur diese Herkunftsnachweise hin und her gehandelt werden dürfen. Dann hätte man auch das Ganze irgendwie konkurrenter. Eine andere Vorgehensweise ist, und das kommt jetzt in den USA bisschen stärker, dass man das auf stündliche Auflösung runternimmt. Also nicht, ich habe irgendwann im Jahr 2024 eine Megawattstunde produziert, sondern wirklich, ich habe heutigen Tag um 7 Uhr morgens das produziert. Weil ich dadurch ja genau das erreiche, was ich eigentlich möchte, nämlich den Ausbau von weiteren erneuerbaren Energieanlagen fördern. Weil dadurch gibt es dann Anlagen, die besonders morgens oder besonders abends, also bei Solaranlagen zum Beispiel, besonders zu diesen Randzeiten viel Strom produzieren und dann zu diesen Stunden eben auch die Zertifikate teuer verkaufen können. Das heißt, da hätten wir dann Preiseffekte, die tatsächlich in die dann relevant wären und dadurch dann auch ein Argument wären, solche Anlagen aufzubauen. Es entkräftet dann auch den Greenwashing-Vorwurf, weil ich dann ja auch gezwungen bin, wirklich zu sagen, okay, ich habe nicht nur von der Menge aufs Jahr verteilt mal 100% erneuerbare Energien benutzt, sondern ich habe zu jeder Stunde im Jahr erneuerbare Energien benutzt. In den USA gab es da jetzt einen Vorstoß von einigen großen Firmen zusammen mit Constellation Energy, das ist ein großer Energieversorger. Unter anderem war Google da relativ prominent mit dabei, weil Google ja mit seinen großen Datencentern auf der einen Seite ein großer Stromverbraucher ist und sich aber ja schon lange auf die Fahne geschrieben hat, klimaneutral zu sein. Und die haben jetzt zusammen mit noch ein paar anderen Firmen da tatsächlich so einen Markt für diese 24/7-Zertifikate gegründet, auch eben mit regionaler Auflösung. Und die waren jetzt an einer Börse, ich glaube, es ist die ICE, als Futures gehandelt. Also man hat das wirklich auch jetzt nicht mit irgendeiner Plattform oder irgendeinem Broker gemacht, sondern ganz normal in einem regulierten Markt den Handel dort gestartet. Ist eine gute Sache. Bei diesen 24/7 und auch dieser regionalen Auflösung muss man dann immer ein bisschen gucken, weil der Markt dadurch natürlich deutlich kleiner wird, dass nach wie vor Liquidität vorhanden ist. Aber an sich sowas mal zu starten, ist eine gute Sache. Bei Google kommt dann auch noch dieses ganze AI-Thema mit rein, weil durch diesen AI-Boom haben sowohl Google als auch Microsoft gerade große Schwierigkeiten, ihre Klimaziele zu erreichen. Also die reißen gerade alle ihre Emissionsziele, weil diese Rechenzentren so viel Strom brauchen. Aber das ist mal noch ein anderes Thema, vielleicht auch mal was für den Ulrich. Aber dadurch kann man dann sowas auch irgendwie ein bisschen transparenter und funktionierender gestalten. Es ist, wie gesagt, nicht der relevante Treiber für die Energiewende. Also da sind so Fördermechanismen wie in Deutschland das EEG oder wir hatten auch im Winter über die europäische Strommarktreform gesprochen, also diese Contract for Difference, was dann in das deutsche EEG ablösen soll und zu so einem europaweiten Fördermechanismus, in so einen europaweiten Fördermechanismus übergehen soll. Die sind dann wirklich das Relevante, was dann auch die wirtschaftliche Sicherheit bietet für solche Anlagenbetreiber, auch neue Anlagen. Und darum geht es ja immer, dass man Anreize schafft, nicht nur die alten zu behalten, sondern neue Anlagen zu bauen. Das schafft dafür die Anreize. Und ja, letzten Endes müssen sich, ich habe es immer wieder schon gesagt, diese erneuerbaren Energien müssen sich halt wirtschaftlich rechnen. Und das tun sie in dem Moment, wo sie günstigen Strom produzieren. Also man muss gucken, dass man da irgendwie aus solchen Fördermechanismen immer mehr rauskommt, sondern wirklich rein über einen Wettbewerb. Und das sehen wir auch, dass sie einfach immer wettbewerbsfähiger werden, weil der Strom so günstig ist. Dann kriegt man wirklich Zubau.
Wie immer überall Probleme. Dann machen wir doch gleich weiter mit dem nächsten Problem. Dem Staruk. Auch so eine Idee, die erstmal gut klingt und dann in der Realität, naja, sagen wir mal, einer angemessenen Umsetzung harrt. Das Staruk kennt ihr aus unserer Folge zur Endor AG, in der uns Daniel Bauer von der SDK das Thema etwas näher brachte. Und wir haben damals massive Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Ganzen geäußert und nun gibt es einen neuen Fall. Ein weiteres börsennotiertes Unternehmen hat eine Sanierung nach Staruk angekündigt, die Warta AG. Und ja, ich weiß, Staruk, was ist das jetzt schon wieder? Staruk meint das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen. Ich will jetzt nicht so sehr in den Fall Warta reingehen, den werden wir nur streifen, aber ich glaube, es macht Sinn, dass wir nochmal das Staruk unabhängig von der Sonderfolge oder der Premiumfolge dazu erklären und auch nochmal so ein bisschen gucken, wo da so die Vor- und Nachteile sind. Also ich bin ja auch weiterhin nicht wirklich davon überzeugt, aber so die grundsätzliche Idee des Gesetzgebers ist, eine vermeintliche Sanierungslücke zu schließen. Bisher war es ja so, dass man als Unternehmen irgendwann zahlungsunfähig war und dann musstest du innerhalb von 21 Tagen Insolvenz anmelden. Und es wurde ein Insolvenzverwalter bestellt und im Regelfall lief es dann so, dass dieser das operative Geschäft einem Dritten verkauft hat und die Gläubiger und Gläubigerinnen dann mehrere Jahre, teilweise auch 20 Jahre und mehr, auf den Abschluss eines Verfahrens warteten, bei dem da meist irgendwie so eine einstellige Quote rauskam. Quote meint in dem Fall so 1-10% der geschuldeten Summe, falls überhaupt. Es gibt natürlich immer so ein paar Beispiele, wo man sagen kann, da kommt auch mal 87% raus, aber das ist wirklich eine Minderheit. Es gibt dann immer noch so die Unterschiede, ne? Gläubiger mit Besicherungen, die kamen immer besser weg als Gläubiger nachrangiger Natur, die im Regelfall nichts bekamen. Und mit dem Staruk will man jetzt quasi noch vor der Insolvenz ansetzen. Jetzt ganz platt gesagt, ein Unternehmen hat Schulden, gerät dadurch in Probleme und dann wäre es ja die Aufgabe, die Schulden zu reduzieren. Und mehr will das auch gar nicht. Das will keine operative Sanierung machen, das will einfach nur eine finanzielle Sanierung machen und dem Unternehmen wieder Luft zum Atmen geben, zumindest von der Idee her. Das Management einer Gesellschaft muss dann darlegen können, dass quasi eine Zahlungsunfähigkeit in absehbarer Zeit droht. Ne, du kannst da dann hergehen und sagen, ja, also wenn das so weiterläuft wie jetzt, dann sind wir im Jahr oder so definitiv in der Zahlungsunfähigkeit drin. Wir müssen jetzt also handeln, damit das nicht so endet. Und dann kann man im Zuge dessen einen Restrukturierungsplan vorlegen, der wiederum kann einen Schuldenschnitt für die Gläubiger vorsehen und er kann neue Investoren ins Boot holen. Also man kann sagen, hier geht die Hälfte der Schulden weg, wir kriegen neues Kapital, das erhöht unsere Fähigkeit am Markt zu bestehen und haben weniger Zinslast und so weiter und dann sind die neuen Investoren glücklich. Zugleich bedeutet das aber auch, dass die alten Anteilseigner leer ausgehen, wäre die nette Formulierung. Also sie kriegen nichts. Sie haben auch keine Anteile mehr. Das Kapital wird auf 0 Euro gesenkt und damit ist dann die quasi alte Gesellschaft erledigt. Und das wiederum führt natürlich zu größeren Diskussionen bei Aktiengesellschaften und Aktionären, denn diese haben theoretisch ja eigentlich im Vorfeld von Sanierungsvorhaben oder während Sanierungsvorhaben laufen, zumindest die Möglichkeit, irgendwie mitzuwirken oder eingebunden zu werden. Ja, also da früher war das so, dann musstest du halt zu den Aktionären gehen und sagen, gib mir doch über eine Kapitalierung Kapital, dann haben die das gemacht, dann sah die Aktionärstruktur ein bisschen anders aus, weil ja nicht jeder mitgezeichnet hat, aber im Grunde wurde niemand enteignet, sondern, wie man das so schön nennt, höchstens ein bisschen verwässert. Das konnte auch mal mehr an Verwässerung sein, aber man hat irgendwie noch was in der Hand gehabt, während man jetzt mit dem Staruk potenziell nichts in der Hand hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Staruk-Fall so enden muss. Bisher sind meines Erachtens alle so geendet, aber vielleicht gibt es ja da auch Möglichkeit, dass es nicht so endet. Naja, jedenfalls ist das Staruk in dem Sinne dann auch so gebaut, dass die Sanierungsfristen, also die Fristen innerhalb derer ich diese Sanierung potenziell abwickeln kann, die sind kürzer als die Möglichkeit der Aktionäre, der Gesellschaft eine Hauptversammlung gerichtlich zu verordnen. Und damit hat man dann halt das Problem, dass die Aktionäre sich auch wirklich gar nicht mehr wehren können, ne? Weil auf einer Hauptversammlung könnte man dann beispielsweise den Aufsichtsrat abwählen und neu besetzen und der neu besetzte Aufsichtsrat wiederum kann den Vorstand abberufen und einen neuen berufen und der neue Vorstand schlägt dann halt auch einen anderen Weg ein.
Die dann so einen Staruk-Fall ausrufen, das ist immer das Management.
Ja.
Das ist nicht die Aktionäre, okay.
Ja, das macht immer das Management. Das Staruk ist, wie gesagt, so gebaut, dass es quasi den Eingriff der Aktionäre potenziell verhindern kann. Wir sehen jetzt bei der Endor AG, dass die Fristen schon auch so sind, dass sie überschritten werden können und dann haben die Aktionäre doch noch eine Chance, da einzugreifen. Also das Gericht hat da jetzt eine Hauptversammlung verordnet. Und das wird sicherlich einer der Präzedenzfälle jetzt werden, für wie das so alles laufen kann. Also es wird jetzt auch alles rechtlich in den nächsten Jahren ausgehandelt, bis es dann vor den höchsten Gerichten ausgehandelt ist. Da können ja dann nochmal 10 Jahre vergehen, wenn man Pech hat, je nachdem, wie kompliziert die Sachlage ist. Also es ist immer eine kleine Katastrophe rechtlicher Natur, wenn man da so Graubereiche hat. Naja, jedenfalls führt dieser Interessenkonflikt nun zu einer Situation, in der es für Aktienbesitzer im Grunde ziemlich prekär werden kann. Nämlich dann, sobald ein Unternehmen über diverse Annahmen sagt, naja, die Zahlungsunfähigkeit droht und wird uns früher oder später erreichen. Und dann ist halt dann auch die Frage für die Aktionäre, welche Zielsetzung hat das Management? Ne? Kann man das von außen überhaupt nachvollziehen? Sind die auf der Seite der Aktionäre? Verfolgen die eigene Interessen? Naja, jedenfalls dadurch, dass die Konsequenz des Staruk-Verfahrens die komplette Enteignung der bisherigen Besitzer des Grundkapitals ist, ohne dass die mitreden und prüfen können potenziell, ist das Ganze aus meiner Sicht jedenfalls, sagen wir mal, ungeschickt veranlagt. Und wir haben ja, wie gesagt, bei der Endor gesehen, dass auch die Interessenslinien des Managements nicht immer klar und eindeutig sind. Und es schon auch sein kann, dass das Management in einem anderen Interesse handelt als dem der Anteilseigner oder des Unternehmens. Also das sind ja immer so die Spannungsverhältnisse, die man hat normalerweise.
Also könnte das im Extremfall sogar so sein, dass ein Management, das es drauf abgesehen hat, jetzt gerade irgendwie bei einer kleineren Firma, einen kompletten Buyout zu machen, die Firma in so einen Staruk-Fall zu führen, dann sind die bisherigen Anteilseigner alle enteignet und dann sagt das Management so, wir kaufen das jetzt selber.
Na, das wäre nicht möglich, aber wir haben jetzt gelernt, dass der Johannes nicht die Folge mit Ende gehört hat. Da war es ja so, dass bei den Interessenlinien des Managements sichtbar wurde, dass zumindest zeitweise sehr starkes Eigeninteresse mit verbundenen Personen vermutlich bestand, wo man hätte annehmen können, dass dem Management nahestehende Personen dann dieses Unternehmen kaufen. Dann war noch ein Thema Sweet Capital, also dass Anreize von Externen gesetzt werden, die darauf hinauslaufen, dass das Management wesentlich mehr verdient, als es in seiner Form als Management verdienen würde, und zwar in sehr kurzer Zeit, sodass es durchaus ein Interesse haben könnte, das Unternehmen in der Sanierung bei einem ihm genehmen Partner enden zu lassen. Ja, ich muss das jetzt alles sehr stark im Konjunktiv formulieren, weil natürlich immer nichts bewiesen und sonst was ist, aber die Anreize sind gesetzt, unabhängig vom Einzelfall.
Ja.
Ja, also man kann das so bauen, dass das Unternehmen bei dem landet, wo man selber das haben möchte. Und über sowas wie Sweet Capital, also dass, wenn das dann passiert, man dann bei diversen Zielerreichungen auf einmal 200 Millionen Euro bekommt oder so, ist halt dabei dann auch ein Thema oder kann ein Thema sein.
Ja, ich habe die Staruk-Folge schon angehört. Mir war es nur nochmal wichtig, das prägnant nachzufragen.
Das ist wirklich in der Form auch ein Problem, wo ich sage, dass wenn die Anreize so gesetzt werden, dann machen wir uns da was kaputt. Aber da kommen wir ja eh gleich nochmal dazu.
Mhm.
Bei Warta haben wir nun auch eine Variante des Ganzen gesehen. Und Warta hat ja leider so eine Historie. Ne? Ich weiß nicht, ob sich da überhaupt noch jemand dran erinnert. Na, ich kenne ein paar, die sich dran erinnern. Aber das Unternehmen war ja schon mal börsennotiert, dann gab es ein Squeeze-Out mit Squeeze-Out-Verfahren und so weiter, wurde man als Aktionär rausgedrängt und dann gab es halt wieder einen Börsengang, als dann die Zeit genehm war. Allein die Historie, ne, hat schon so ein Geschmäckler gehabt, das Ganze, und der Kurs ist dann ab einem gewissen Punkt auch, ja, sag mal, in sich zusammengebrochen. Das war dann halt der Wettbewerb aus China, der da irgendwie mit reinspielte, technische Probleme, also es wollte einfach nicht laufen und das Unternehmen geriet in Schwierigkeiten, die Schulden sind nach oben geschossen und drückten dann jetzt. Und nun gibt es zwei Vorschläge seitens der Verwaltung, die gerade diskutiert werden. Beide haben mit dem Staruk zu tun. Beide werden dazu führen, dass die Anteilseigner, die Aktienbesitzer ohne weitere Aktien zu besitzen und Geld zu haben, dafür rausgedrängt werden aus dem Unternehmen. Und ja, die Gläubiger sollen die Hälfte ihrer Schulden quasi wegnehmen, also aus den 500 Millionen werden dann 250 Millionen Schulden und es könnte neue Investoren geben, zum Beispiel Porsche im Gespräch oder auch weitere interessierte Parteien. Porsche interessanterweise ja auch ein Altaktionär oder ein aktueller Aktionär, allerdings nicht so mega, also kein Mehrheitsaktionär, sondern einfach nur Aktionär. Und wenn sie dann danach Mehrheitsaktionär ist, kann man dann halt auch fragen, ja super, da wird dann aus dem dann über dem Wege Staruk so ein Hauptaktionär oder was. Also wir müssen natürlich abwarten, wie es aussieht, wie es enden wird, aber das sind ja alles Optionen, die da scheinbar im Gespräch sind. Und da ist dann die Frage, wieso man denn den Weg über das Staruk wählt und nicht etwa den Weg über eine Kapitalerhöhung. Weil wenn der Aktionär Porsche sagt, ich garantiere die Kapitalerhöhung, ja, dann könnten alle anderen Aktionäre auch mitzeichnen. Die wollen und den Rest würde halt Porsche übernehmen und dann eine größere Position haben und das Nebenunternehmen hat Geld. Also irgendwie ist man so ein bisschen am Rätseln, wo jetzt, also wenn ich das von der Kapitalmarktwarte aus betrachte, ob das jetzt alles so eine richtig gute Variante ist mit dem Staruk, weil man schon auch argumentieren könnte, es gäbe einen anderen Weg. Und da fehlt halt völlig der Rechtsrahmen aktuell zu sagen, naja, wenn es einen anderen Weg gibt, dann muss der Vorstand auch die Besitzinteressen der Altaktionäre berücksichtigen. Und das ist hier halt überhaupt nicht klar, sondern es wird so strukturiert, dass dann die Altaktionäre leer ausgehen. So, und ihr erinnert euch sicherlich, dass wir auch mal eine Premium-Folge zum Zukunftsfinanzierungsgesetz hatten, in der es unter anderem darum ging, dass die FDP unbedingt die Bedingungen für Startups verbessern möchte. Ne? Da ging es um irgendwelche Doppelstimmenrechte und dann hast du nicht gesehen. Ja, und das Staruk, das wir heute besprechen, es gilt ja nicht nur für Aktiengesellschaften, es gilt ja für jede Gesellschaftsform. Und eine der mittelbaren Folgen ist, dass sich die komplette Rechnung für die Startup-Finanzierung damit ja im Grunde auch ändert. Weil das Management, wer ihr hört, hier gehen schon die Kreissägen los da drüben. Jedenfalls, wenn man davon ausgeht, dass das Management in einem Startup statt einem Exit über den Kapitalmarkt oder das ewige Wachsen Unternehmens auch noch anstreben könnte, das Unternehmen darüber zu verkaufen, dass es mit externen Investoren einen Deal macht und dabei vielleicht viel mehr verdient als mit den eigenen Anteilen, dafür aber alle anderen Anteilseigner leer ausgehen, dann könnte das auch sehr stark Schaden in der Startup-Branche anrichten. Ja, das liegt dann sicherlich auch an den Beteiligungsverhältnissen und so weiter und so fort. Aber ich sehe da halt nicht nur den Fall Endor, sondern ich sehe da auch Startup-Unternehmen, wo das Management Ideen haben könnte, sagen wir es mal so.
Sehe ich das richtig, dass es schon auch eine Machtverschiebung vom Eigenkapital hin zum Fremdkapital ist, dass es im Grunde besser gestellt wird?
Da würde ich widersprechen, weil das Fremdkapital hat ja im Grunde auch keinen großen Einfluss. Es hat allerdings mehr Möglichkeiten. Also in einem herkömmlichen Insolvenzverfahren hat das Fremdkapital als Gläubiger ein Abstimmungsrecht. Also da stimmst du dann in einer Gläubigerversammlung darüber ab, ob das alles, was der Insolvenzverwalter da plant, so in Ordnung ist. Da hast du einen direkten Einfluss auf die Sache. Während du jetzt hier bei dem Ding auch als Fremdkapital quasi mit der Pistole auf der Brust dastehst und sagen musst, okay, ich verzichte auf einen wesentlichen Teil des Fremdkapitals. So, bei Startups ist es ja meistens so, dass dieses Fremdkapital über Kapitalerhöhungen reinfließt, nicht über Kredite. Also es mag auch Kredite geben, aber meistens ist es halt Eigenkapital. Alle Startups können sich im Grunde herrechnen, dass ihnen demnächst das Geld ausgeht. Außer sie verdienen schon was.
Ja.
Und da sehe ich schon ein ziemliches Loch, was ich nicht verstehe, dass so eine FDP beobachtendes Finanzministerium übersehen kann. Also finde ich komisch. Auch Justizministerium Buschmann hätte da irgendwie mal Ideen zu haben sollen. So, weil Startups sind denen ja mal ganz wichtig.
Hatten die da überhaupt groß Gestaltungsspielraum? Wenn ich das richtig verstanden habe, geht das ja alles auf eine EU-Gesetzgebung zurück, die man jetzt irgendwie umsetzen muss.
Das hätte man schon anders gestalten können. Du hast immer Gestaltungsspielraum bei diesen EU-Regeln.
Mhm.
Und man hätte das hier mit dem Aktienrecht verbinden können, dass sowas halt nicht möglich ist ohne Zustimmung der Hauptversammlung. So wie es ja auch bei Equity-Deals anderer Natur, wenn du zum Beispiel Anleihen in Aktien umwandelst und dadurch eine Sanierung machst. Ja. Das hätte man alles miteinander verbinden können, aber das hat man ja explizit nicht. Jetzt muss man fairerweise sagen, das Ganze geht auf die Vorgängerregierung zurück. Ich hätte mir da nur gewünscht, dass die Jungs von der FDP dann da nochmal einen Blick drauf werfen und genau da dann eben diesen Kapitalmarkt stärken, von dem sie ja die ganze Zeit erzählen, dass er gestärkt werden soll. Die Einzigen, die besser gestellt sind, sind Neuinvestoren. Also die, die dann in diesem Sanierungsfall das Geld zur Verfügung stellen. Und besser gestellt ist das Management, die potenziell noch Side-Deals machen können, wo sie Geld verdienen mit.
Mhm.
Zumindest in meiner Wahrnehmung. Es ist ja auch immer die Frage, wie so ein Management agiert. Hat es gute Ideen, schlechte Ideen und so weiter und so fort. Aber potenziell ist jetzt halt viel mehr, es ist, glaube ich, eine Machtverschiebung zum Management hin und zu Neukapitalgebern, die so ein Unternehmen sich einverleiben können, an das sie so vielleicht gar nicht rangekommen wären, weil die Altaktionäre sagen, nö, verkaufen wir euch nicht. Ja, das gibt's ja immer wieder den Fall. Und halt die ewige Frage, ne? Wieso soll es denn nicht sein, dass wenn die Altaktionäre sagen, wir wollen Geld da reinschieben, dass sie dann da auch bevorzugt Geld reinschieben können? Wieso ist dann die Sanierung zu bevorzugen? Wenn sie sagen, wir schieben das Geld rein, ist es ja auch eine Form von Sanierung. Also da kann man, glaube ich, viel streiten. Und ich glaube, das, was wir da vor uns sehen, vielleicht wird es von den Gerichten irgendwann gescheit hingestellt. Aber es ist als Gesetz, es ist im Grunde eine Katastrophe, zumindest in meiner Wahrnehmung. Bei den Startups waren wir stehen geblieben. Gleiches gilt im Grunde für die Sanierungsfälle bei börsennotierten Unternehmen. Ne? Also normalerweise würde man sagen, ein Unternehmen ist ein Sanierungsfall. Es hat dann also den Anreiz, entweder man nimmt Anleihen auf, Wandelanleihen, ne? Also wo du dann die Anleihen in Aktien tauschen kannst am Ende der Laufzeit. Oder man muss mit den Banken verhandeln, man muss mit den Aktionären verhandeln über Kapitalspritzen und so weiter. Also da gibt es dann immer viele Möglichkeiten, aber nirgendwo wurde jemand endgültig enteignet. Immer nur schlimmstenfalls verwässert und es hatte aber ein reales Fundament, weil es halt Geldprobleme gab. So, und jetzt löst man die Geldprobleme, indem man im Grunde alle rausschmeißt. Fremdkapital ist halt generell, ja, also du bist halt so eine Volksbank und dann kommt einer her und sagt, ich habe Geldprobleme. Wir müssen jetzt hier die Schulden um 50% reduzieren. Das machst du ein-, zweimal mit und dann verändert sich natürlich auch dein Kreditvergabeverhalten. Ja? Also Banken werden sich schwerer tun, Unternehmen, die wirtschaftlich schwierig dastehen, zu finanzieren einerseits. Wenn sie es tun, dann werden die Zinsen höher sein. Und damit ist natürlich dann auch wiederum das Risiko höher, dass die Unternehmen auf Dauer dann oder auch schneller in diesen Starrug-Verfahren und in dieser Vorsanierung, diesen Vorinsolvenzsanierung reinrutschen. Also da bin ich überhaupt nicht überzeugt. Auf alle Fälle, ne, in dieser Risikokalkulation bei Banken wird sich das in der einen oder anderen Form auf Dauer auch niederschlagen. Und das hat dann natürlich auch zur Folge, wie man an Warta gut sehen konnte, dass sich der Sanierungstrade auch ändert. Ne? Also früher war das ja so, die FAZ veröffentlicht am Sonntag, dass ein Unternehmen wie die Warta gerade Gespräche mit Porsche führt über eine Kapitalspritze. Oh, und dann rennen alle zu Lang und Schwarz am Sonntag. Die haben ja da so ein Handelsfenster, kaufen ein paar Warta-Aktien und freuen sich dann, wenn am Montag im Xetra-Handel die Aktie explodiert. Außer in dem Fall, ne? Da war es dann halt so, die Leute haben über Lang und Schwarz, ich glaube ein paar Trades sind gelaufen, die Warta-Aktie reingenommen. Dann kam das Unternehmen, also aufgrund der öffentlich vorgetragene Marktgerüchte, musste die Warta dann prüfen, müssen wir jetzt eine Ad-Hoc veröffentlichen? Antwort war wohl ja, also haben sie Sonntagabend eine Ad-Hoc veröffentlicht und dort drin halt erklärt, dass es jetzt in Starrug geht. Und damit war der Trade eigentlich das Gegenteil. Man hätte die Warta verkaufen müssen. Und ja, darauf spekulieren, dass sie 80% einbricht am Montag. Und das hat sie ja auch zeitweise, weil die Aktien sind ja wirklich dann auch wertlos, wenn es in Starrug reingeht. So, also stand da keine Rettung im Sinne der Warta-Aktionäre an, sondern Totalverlust vielleicht für den einen oder die andere oder zumindest ein sehr herber Verlust. Und die Leute aus dem Trading, die werden sich auch ja ziemlich geärgert haben. So, und jetzt ist natürlich immer so die Frage, es wird sicherlich Fälle geben, wo das Ganze irgendwie okay ist, wo man sagen kann, ja, das Unternehmen, das hat das so gebraucht und vielleicht kann man das auch am Ende des Vorgangs bei der Warta sagen, dass es irgendwie nicht anders möglich war. Das werden wir sicherlich noch sehen, das können wir jetzt nicht abschließend beurteilen. Aber der Spielraum für die Nutzung dieses Starrug, der ist halt definitiv zu groß. Und ich glaube, wenn man das wirklich vom Finanzplatz Deutschland her denkt, das ist ein ziemlicher Schuss ins Knie. Also der wird gerade bei den kleineren Unternehmen, und die will man ja auch irgendwie stützen, wird da dazu führen, dass die es schwerer haben werden, an Kapital zu kommen. Und seien wir ehrlich, wenn wir die letzten Jahre angucken, es gibt ohnehin schon eine Marktkonzentration auf Unternehmen, die hochkapitalisiert sind. Das heißt, im Nebenwertebereich lief es ja ohnehin nicht so gut. Und das Starrug wird das Ganze jetzt noch verschlimmern.
Ja, das ist auch mein Gedanke. Aus Bankberatersicht kann ich ja jetzt nicht genau sagen, wann fällt mein Kredit aus. Ich hatte vorher halt genau relativ harte Insolvenzkriterien und kann sagen, okay, wenn das eintritt, dann habe ich ein Insolvenzverfahren. Aber ich habe jetzt ja immer genau diesen Spielraum, den du auch genannt hast. Das ist ja eigentlich das Entscheidende, dass ich halt, weil es Auslegungssache ist und ich jetzt nicht genau weiß, was tut eigentlich mein Management. Und dadurch erhöht sich für mich als Investor, sowohl als Bank wie auch als jetzt Eigenkapitalinvestor, dann mein Risiko und ja, dann investiere ich weniger.
Also ich glaube, es wird schwer zu messen. Also auch Studien dazu werden sich schwer tun, das irgendwie in Zahlen zu packen. Aber rein von Marktmechanismen her ist der Vorgang eigentlich ziemlich klar. Naja, kommen wir mal zu China. Die haben auch so ihren eigenen Markt am Laufen und horten jetzt Rohstoffe.
Ja, China Teil 1, du hast ja nachher nochmal China. Anlass ist, dass es im Economist einen Artikel gab, dass China relativ viel Rohstoffe aufkauft und warum es das tut. Also, dass China viel Rohstoffe aufkauft und Lagerbestände erhöht, das ist kein Geheimnis. Das ist auch jetzt nicht erst seit diesem Economist-Artikel Diskussion, sondern das sieht man eigentlich seit mehreren Jahren. Je nach Rohstoff hat sich das Ganze auch in den letzten Monaten nochmal beschleunigt. Und das Ganze hat man vor dem Hintergrund eines Rückgangs des Wachstums und zum Teil einer Stagnation im Rohstoffverbrauch in China. Also vor allem die Schwerindustrie und auch der Ölverbrauch dort waren in den letzten Monaten eher gleich geblieben, aber die Importe haben eben zum Teil nach wie vor zugenommen, was dann zu Lagerbeständen führt. Die Importe korrelieren vor allem mit dem Preis. Also wir hatten insgesamt auf den Rohstoffmärkten 2022 ein Hoch und sind seitdem eigentlich relativ konstant in so einem langsamen Abwärtstrend, also deutlich unter dem Hoch in 2022, aber insgesamt sind wir schon noch in Zeiten eher erhöhter Rohstoffpreise. Und je nachdem, wie sich die Preise entwickeln, also kann man sich angucken, wie China jetzt gerade im letzten halben Jahr, zu welchem Zeitpunkt was importiert hat, dann sieht man das schon, dass das orientiert sich sehr stark an den Preisen und wenig am Bedarf. Also man will hier wirklich einfach billig einkaufen, um das Zeug erstmal zu haben, egal ob man es braucht oder nicht. Bei China muss man wissen, dass China bei Rohstoffen ein relativ importabhängiges Land ist. Also obwohl China so groß ist, hat es zum Beispiel wenig Öl- und Gasvorkommen. Hier ist es sehr stark auf Importe angewiesen. Es hat einige Kohlelagerstätten, aber auch Kohle wird importiert. Auch Metalle. Also Eisen zum Beispiel wird viel importiert. So die größten Handelspartner gerade im Metallbereich sind dann und auch im Lebensmittelbereich sind Südamerika und Australien und so Indonesien. Ja, wie gesagt, Lebensmittel auch ein Bereich, wo sehr viel importiert wird. Also Soja, das wird vor allem dann in der Tierhaltung verwendet. Kaffee und Palmöl, aber auch Weizen wird fast vollständig importiert. Die Lagerbestände werden jetzt aber seit einiger Zeit nicht mehr von der Statistikbehörde veröffentlicht. Also man nimmt hier ein bisschen Transparenz im Markt. Man kann so Lagerbestände trotzdem ganz gut schätzen, über wie man halt die Importe und den Verbrauch zählt. Bei bestimmten Rohstoffen geht das auch ganz gut über Satellitenbilder. Das heißt, China erhöht sich hier den Handlungsspielraum und verbessert seine Position gegenüber den Weltmärkten. Zum Vergleich, also ich habe gerade gesagt, Getreide wird auch hauptsächlich importiert und die Mais- und Weizenbestände, die sind inzwischen so groß, dass sie derzeit circa ein ganzes Jahr an Bedarf decken können. Das ist schon enorm. Wenn wir mal vergleichen in Deutschland, auch hier haben wir ja die sogenannte Bundesreserve Getreide. Das sind also so Lagerhallen, die in ganz Deutschland verteilt sind. Die Standorte sind dann geheim und hier bunkert man Getreide. Das kommt noch aus der Zeit des Kalten Kriegs, Wo man für den Krisenfall gerüstet sein möchte. Allerdings haben wir hier ein bisschen weniger. Also wir haben, die letzten offiziellen Zahlen sind vom Ende Jahr 2021 und hier haben wir 700.000 Tonnen Getreide in dieser Bundesreserve. Demgegenüber steht ein Bedarf nur für die menschliche Ernährung, also ohne Tierhaltung von 9 Millionen Tonnen. Das heißt, ja, es reicht nicht mal ein Monat, was wir hier an Getreide haben in Deutschland. Aber wir haben in Deutschland die andere Situation als in China, dass wir sehr viel Ackerfläche haben und unseren Weizenbedarf laufend auch decken könnten. Also wenn wir jetzt sagen, wir möchten uns vor einem Handelsembargo schützen mit Weizen, dann reichen uns auch diese vergleichsweise geringen Reserven, weil wir den Weizen hier nachwachsen lassen können. Auch hier wurde eine Zeitenwende angekündigt, die aber dann nicht eingetreten ist. Also es gab keine Aufstockung dieser Lebensmittelreserven. Es gibt übrigens auch Reserven für, glaube ich, Trocken- oder Kondensmilchreserven gibt es und auch dann noch irgendwie sowas wie Erbsen und Bohnen. Die sind aber nicht so groß. Hier gab es seit dem Ukraine-Krieg keine Aufstockung. Also man hat auch hier, obwohl man sagt, man möchte resilienter werden, den Worten keine Taten folgen lassen. Anders eben in China. Dort hat man aus dem Ukraine-Krieg und den Kapriolen an den Rohstoffmärkten, der diese ausgelöst hat, gelernt und hier nochmal deutlich aufs Tempo gedrückt. Die Ölreserven, die decken derzeit 115 Tage, werden aber deutlich erhöht. Also wie gesagt, das sind alles Schätzungen. Und man hat in China diesen erneuerbaren Boom, den muss man auch immer vor dem Hintergrund dieser Unabhängigkeitsbestrebungen sehen. Also jeder sieht, dass China im Rekordtempo die erneuerbaren Energien und die E-Auto-Branche hochzieht. Klar, sie sagen dann auch immer Klimaschutz und so, aber das ist eben auch eine ganz massive Bewegung in Richtung Unabhängigkeit. Also erneuerbare Energien sind einfach unabhängig von jeglichen Importen. Ich bin unabhängig von den Saudis und der OPEC. Ich bin unabhängig von Kohleimporten und Das ist in China, denke ich, schon mit das Hauptargument, also wahrscheinlich auch vor Klimaschutz, dass man hier sich unabhängig machen möchte und deswegen diese Energiequellen so stark ausbaut. Dieser Economist-Artikel, der zielt da dann so darauf ab, ja, sind das jetzt irgendwie Kriegsvorbereitungen auf einen möglichen Krieg mit Taiwan?
Ja.
Na, also nein, so weit würde ich da jetzt, glaube ich, nicht gehen. China weiß einfach, dass es sich resilienter machen muss. Es ist nicht klar, welcher Präsident, beziehungsweise jetzt vielleicht eine Präsidentin, ins Weiße Haus einzieht. Auch weiß man nicht, also wenn es jetzt auch Kamala Harris werden würde, es zeichnet sich nicht ab, dass die Demokraten einen China-freundlichen Kurs fahren. Also die China-Aversion ist hier in Biden. Also das ist wahrscheinlich der letzte kleine gemeinsame Nenner, auf den man sich in den USA einigen kann, dass man gegenüber China eher kritisch ist. Und ja, man möchte sich hier unabhängig machen in China vor Sanktionen, vor Handelsembargos. Also wie gesagt, viel kommt hier aus Südamerika und aus Australien. Wird natürlich alles auch in Dollar gehandelt, das heißt über die Zahlungswege, was ja auch jetzt in Russland bei diesen Russland-Sanktionen sehr viel diskutiert wurde. Auch da hat die USA sehr viel Macht und das sind alles potenzielle Schwachstellen und offene Flanken von China, die es eben gerne schließen möchte. Also auch unabhängig von irgendwelchen Kriegsambitionen oder whatever in Taiwan möchte man hier einfach die eigene Unabhängigkeit stärken. Es gibt dann noch eine weitere Perspektive. China ist Exportnation, das heißt, es hat einen deutlichen Leistungsbilanzüberschuss, also verkauft deutlich mehr, als es importiert und damit muss es zwangsläufig Fremdwährung anhäufen. Das heißt, China hat sehr viel US-Dollars. China ist nach wie vor der größte Kreditgeber an die Vereinigten Staaten. Man hat die Bestände an US-Treasuries zwar in den letzten Jahren abgebaut, sie sind aber immer noch sehr hoch. Und man kann es auch aus der Perspektive sehen. Also man investiert jetzt eben einen Teil dieses Cash, was man dann irgendwie rumliegen hat bei der Zentralbank, investiert man jetzt eben in Rohstoffe. Also so eine ganz klassische Portfoliodiversifikation kann man hier auch eigentlich sehen. Deswegen also hier jetzt irgendwie akute Kriegsvorbereitungen rauslesen zu wollen, halte ich für sehr übertrieben. Es ist eine Unabhängigkeitsmachung, auch wenn man sich anguckt, die Vorbereitungen, die Russland getroffen hat, also schon ein Jahr bevor es in der Ukraine einmarschiert ist, also dieser Truppenaufmarsch dort, der hat ja im Frühjahr 2021 schon angefangen. Also man müsste da schon deutlich mehr sehen, beziehungsweise es gibt auch Anzeichen oder Maßnahmen, die ein Land trifft, so in Richtung Kriegsvorbereitung, die halt für nichts anderes da sein können als für so eine Invasion. Und davon sieht man in China einfach überhaupt nichts. Von dem her braucht man hier jetzt nicht irgendwie in Panik verfallen oder daraus Dinge rauslesen, die nicht drinstecken.
Ja, es gibt, glaube ich, noch ein anderes Argument in Sachen China, das jetzt vielleicht gegen Kriegsvorbereitungen in naher Zukunft spricht. Das ist, dass da ja, naja, man vermutet Korruptionsvorwürfe und Ähnliches da beim Militär doch jetzt ziemlich durchgerauscht wird gerade. Und im Grunde hat China ja auch durch 2022, also durch die Invasion Russlands in die Ukraine, da auch nochmal gelernt, dass es bei seinem Militär doch noch ein paar Hausaufgaben zu machen hat, weil ja auch da immer wieder Korruptionsgeschichten dazu führten, dass Ausrüstung verschwand und Sonstiges. Also ich glaube, die haben noch so ein paar andere Sachen zu bewältigen, bevor sie sich da sicher genug fühlen, da loszuschlagen. Aber klar, ganz ausschließen kann man das natürlich nie. Aber ob man das jetzt da das bisschen Rohstoffhorten und da dieses Framing stellen muss, das wage ich mal zu bezweifeln.
Ja, ich auch. Also ein ganz konkretes Beispiel. Das Militär läuft natürlich hundertprozentig mit Benzin- und Dieselmotoren. Das heißt, man braucht viel Öl, aber die Ölimporte stagnieren gerade. Also wenn man da was vorbereiten würde, dann würde man massiv Steigerungen bei den Ölimporten sehen.
Es gibt ja eine wesentlich naheliegendere Interpretation und die ist Vorbereitung auf eine zweite Präsidentschaft von Donald Trump, der dann den großen Handelskrieg gegen China losschlagen könnte. Zumindest ist das ja eine der Befürchtungen. Auch mit Demokraten wird das nicht besser, wenn die im Amt landen. Also es gibt ja ein negatives Sentiment gegenüber China in Washington und dass man sich dann über solche Sachen auch absichert und dann halt noch für ein paar Monate Rohstoffe hat, auf die man dann vielleicht aus welchem Grund auch immer in der Zukunft nicht zugreifen kann oder es schwerer hat oder die Preise steigen und man sich gegen Inflation schützen kann, durch die Vorräte. Das sind auch altbekannte chinesische Methoden und Ängste. Also für mich ist das alles im Rahmen dessen, was wir kennen.
Ja, genau. Deswegen finde ich jetzt irgendwie Panikmache auch übertrieben. Du hast ja eingangs erwähnt, es gibt auch so diesen Streit unter Ökonomen, ob man nicht sollte insgesamt mehr wieder Lagerbestände einführen, gerade auch vor diesen Lieferkettenschwierigkeiten, die wir die letzten Jahre gesehen haben. Ja, bei den Rohstoffen hat China hier eine andere Antwort als Deutschland gefunden. Es sei jetzt jedem überlassen zu denken, was die bessere Variante ist. Aber ich halte so einen Grundvorrat an Rohstoffen doch auch für sinnvoll, wenn man den hat.
Genau. Kostet halt Geld, dafür muss man sich entscheiden, das kann es einem aber auch wert sein und ja, wir kennen ja die Antwort unserer Bundesregierung auf solche Fragen.
Genau.
Zur Genüge. Dann kommen wir mal zu unserem letzten Thema, das ist nochmal China und zwar habe ich mich mit diesem dritten Plenum befasst, weil das jetzt dann doch irgendwie sehr viel Medienaufmerksamkeit bekommen hat. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir selber ja die Einschätzung hatten, in China hält man jetzt erstmal das Pulver trocken. Man wird so versuchen, ein paar Stützungsmaßnahmen zu testen im Kleinen. Und wenn dann klar ist, wo es politisch hingeht in den USA, die vielleicht auch im Größeren ausrollen. Aber das ist alles nichts für jetzt quasi. Aber irgendwie gibt es in der Öffentlichkeit, gerade im Westen, dieses Bedürfnis, darüber nachzudenken, dass in China doch jetzt die große Stütze kommen muss der Wirtschaft, was ja auch ein paar Probleme bei uns lösen würde, ne? Muss man ja auch zugeben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das dritte Plenum in China so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und dann in der Folge, hat ja jetzt stattgefunden, auch entsprechend viel Enttäuschung darüber, was dann so dabei rauskam. Wenn man sich die Geschichte des dritten Plenums anguckt, dann kann man zumindest herleiten, warum es diese mediale Logik gibt. Deswegen will ich da mal ganz kurz drauf eingehen. Also strukturell betrachtet, in China findet alle 5 Jahre ein großer Parteitag statt, also der Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas. Der wiederum wählt die Mitglieder des Zentralkomitees, auch ZK genannt. Und dieses ZK wiederum tritt dann in den folgenden 5 Jahren, also bis zum Ablauf des 5-Jahresplans, zu gewöhnlich 7 Sitzungen zusammen. Und das sind diese Plenen oder das Plenum, jeweils, wenn es einzeln stattfindet. So, und diese Sitzungen haben dann jeweils Themen und das dritte Plenum ist gewidmet der Wirtschaft. Also alles, was man so in Sachen Wirtschaft erwarten würde, würde man über das dritte Plenum vermuten. Und dann war es auch noch so, dass das ursprünglich für Ende letzten Jahres erwartet wurde, ich glaube November 2023. Dann hieß es, das sei verschoben worden. Die China Watcher sind sich da aber auch nicht so einig, wenn man das mal so ernst nimmt, was man da alles sieht. Weil im November letzten Jahres wurde im Grunde ein Auftrag gegeben, dass man da diverse Dokumente und Vorbereitungen für das dritte Plenum trifft und entwirft. Ja, also wie gesagt, kann man jetzt rätseln, ob es wirklich verschoben wurde oder ob es einfach alles ein bisschen träge lief. Ich glaube, ich würde da nicht allzu viel hineininterpretieren wollen. So, jedenfalls kommt zu all dem noch so ein gewisser historischer Ballast, ne? Also 1978 wurde beim dritten Plenum die Öffnungspolitik beschlossen, 1993 der Übergang zur sozialistischen Marktwirtschaft und man kann also irgendwie immer herleiten, dass das alles sehr spannend sein könnte, was die da treiben bei ihrem dritten Plenum. Und es gab dann auch in den chinesischen Staatsmedien irgendwie eine Wortwahl, dass das eine epochale Sitzung sein werde, bei der epochale Dinge verkündet würden. Das hat der Sache sicherlich nicht beigetragen. So, und im Nachgang zum Plenum wurde dann auch entsprechend, also wenn er dann das Ding veröffentlicht und dann gibt es noch einen Erklärbär von Xi, so eine Lesehilfe und da hat man dann unter anderem halt auf diese ganzen Sachen rekurriert, ne? Also man im November das Ding aufsetzte, die Dokumente entwerfen, dann hat man sich gefreut, dass es keine Leaks gab und so weiter. Also ich weiß jetzt nicht, was die Lesehilfe da so brachte, ich habe sie jetzt noch nicht vorliegen, vielleicht finden wir die irgendwann nochmal, jedenfalls. Wie auch immer, die Kommentatoren des sind enttäuscht über das, was da so beim dritten Plenum nun veröffentlicht wurde, weil im Grunde ist es nichts Konkretes. Ja, das Ganze wurde begleitet von nicht erwarteten Zinssenkungen kleinerer Natur und irgendwie warten jetzt alle auf die Ausarbeitung der Verordnungen, die da hinten dran hängen, um dann vielleicht rauslesen zu können, was man eigentlich so richtig im Detail vorhat, statt halt diesen üblichen großen Ankündigungen und Sprüchen. Ich glaube, wenn man ein Fazit suchen wollte, dann könnte man sagen, es gibt mehr vom Gleichen. Also Reformen und Sicherheit, aber im Grunde erstmal Sicherheit und dann Reformen. Also wenn ich es interpretieren müsste, wäre meine Interpretation, im Zentrum aller Dinge steht Xi als Macher und Gestalter. Und da man so unkonkret geblieben ist in dem, was man tun möchte, hat man sich den Spielraum offen gelassen, das zu definieren, wenn man an der Stelle ist, es definieren zu müssen. Also im laufenden Prozess quasi eigentlich erst zu entscheiden, was man tun wird. Und das wäre so eine leise Anerkennung der Partei, dass man sich gerade in einem sehr schwer planbaren Zyklus befindet, den man nicht zu klar definieren sollte, sondern indem man sich recht flexibel zeigen muss. Also das wäre eher so meine Interpretation des Ganzen. Je nachdem, wo man da jetzt hinguckt, sieht man dann halt, ja, Xi schwebt über allen, das ist der große Herrscher, der alle platt macht. Ja, er ist vielleicht aber auch einfach nur der Blitzableiter. Ja? Also ganz so einfach ist er immer nicht, aber ich glaube, es geht hier um Erhaltung der Flexibilität, gerade im Bereich Wirtschaft. Und ich fände das schon eine ziemlich, ja, bleiben wir bei den chinesischen Medien, epochale Geschichte. Weil am Ende hat man in China ja doch noch das Bedürfnis, eine Planwirtschaft da abzuhalten. Und das wäre ja so ein bisschen die Abkehr davon. So, ganz kurz vielleicht noch zu der Wirtschaft. Bei der Wirtschaft sieht es wie erwartet schwierig aus. Wachstum im ersten Quartal war 5,3%, im zweiten nur noch 4,7%. Angestrebt sind 5%. Also wir gucken mal, wie das jetzt die nächsten zwei Quartale so läuft. Klar ist aber auch, Binnennachfrage schwach. Es gibt eine Deflation. Und wenn ich mir so die Unternehmensmeldungen im Westen anschaue, sehe ich da dann doch sehr oft darauf den Hinweis, dass es eine gewisse Nachfrage aus China eben nicht gibt. Die chinesische Nachfrage nach Luxus verschiebt sich sonderbarerweise sogar auch ins Ausland. Japan zum Beispiel, weil die gerade währungstechnisch sehr interessant sind, aber auch ähnlichen Kram. Also das ist alles gerade sehr stark in Bewegung. Und klar, also die Schwäche in China, die wirtschaftliche Schwäche in China, wirkt sich auch auf Deutschland aus und zurück. Und das erklärt auch einen Teil unserer Probleme hier. Wir hängen da dann doch mehr dran, als uns lieb sein könnte. Aber wir werden mal in nächster Zeit nochmal einen Blick drauf werfen, wenn sich das ergibt und Sinn macht und wir mehr Details haben. Aber wenn ihr die generellen Probleme wissen wollt, dann geht doch mal www.mikroökonomen.de. Dann gibt es da oben links so eine kleine Episodenliste. Da gibt es einmal im Premium-Bereich, einmal den freien Bereich. Und da könnt ihr ja mal nach dem Wort China suchen. Ich glaube, im freien Bereich sind die meisten Folgen. Und da könnt ihr euch dann auch die alten China-Sachen von uns anhören und einfach zugänglich sie finden. Dann kommen wir zum Gesellschaftsteil, Johannes. Hast du was?
Nee, tatsächlich gerade nichts. Leider weder ein Pick noch ein Bier. Hast du was?
Ja, ich habe eine Serie wieder von Apple TV, die ich sehr empfehlen kann. Also die veröffentlichen auch ziemlich viel Schrott. Und zwar nennt die sich John Sugar. Das geht so ein bisschen ins Dark-Noir-Genre rein. Und ist so ein Detektiv und die Aufgabe ist, eine vermisste Enkeltochter zu finden. Die Serie nimmt eine sehr interessante Wendung. Sie arbeitet weniger mit, also ich finde sie sehr clever geschrieben. Also sie arbeitet sehr viel mit Fragestellungen, die sich aus dem ergeben, was passiert. Und das Ganze ist auf eine nicht dumme Art und Weise gemacht. Also hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und kann ich sehr empfehlen, wer mal wieder eine etwas intelligentere Serie sehen möchte. Die würde da reinfallen.
Gut.
So, ich will jetzt aber auch nicht zu arg drüber reden, weil ehrlich gesagt, sonst haben wir da das Problem, dass das irgendwie einen Spoiler ergibt. Das ist so bei Serien dann manchmal so ein bisschen das Problem. Aber sehr sehenswert. Ist ein bisschen geheimagentenmäßig gemacht am Anfang. Also wer James Bond mag, der sollte da, James Bond und Detektivgeschichten, der sollte da eigentlich sehr gut reinkommen. Es ist aber irgendwie auch mehr als das. Also das sollte jetzt nicht das Hauptkriterium werden. Mhm. Gut, wenn der Johannes dann kein Bier mehr hat, dann sage ich
mal. Nein, leider nicht.
Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Hören. www.mikroökonom.de, da findet ihr alles weitere wie Premium-Abos und ähnliches. Wir haben ja auch ein Gesamtabo zusammen mit der Foreign Times, also Mikroökonom und Foreign Times. Das findet ihr bei Steady. Steady findet ihr in den Shownotes, den Link. Ja, ansonsten könnt ihr gerne Kommentare hinterlassen, uns auf den sozialen Netzwerken anschreiben. Reddit, Mastodon, Twitter haben wir ja auch noch, aber gucken da kaum rein. Und noch irgendwas? Keine Ahnung. Also als Mikroökonomen jeweils und dann vielen Dank fürs Hören. Euch eine schöne Zeit. Bis alsbald mal wieder. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.